Ja, es geht weiter in unserer Predigtserie. Heute schauen wir uns das Gleichnis vom Herrn und Knecht an. Und das Gleichnis ist ja eines von den Gleichnissen, für das ihr abstimmen konntet. Ich weiß nicht, ob jemand, wer jetzt alles genau von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat. Wir hatten ja so 8 Gleichnisse vorgeschlagen und 2 von denen, die werden wir jetzt aufgrund eures Vorschlags eben behandeln. Und eines ist dieses Gleichnis. Und wenn ich gewusst hätte, mit welcher Tiefe und Mühsal die Vorbereitung dieses Gleichnisses verbunden ist, hätte ich das nie und nimmer vorgeschlagen. Und damit ihr wisst, wovon ich spreche, schauen wir uns jetzt erstmal zusammen den Text an. Ich lese ihn vor. Wer unter euch hat einen Knecht, der gepflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zum Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Essen, Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken? Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig sind. Wow, was für ein Erwartungsdruck, wenn man dieses Gleichnis liest. Da hat man doch viel lieber sowas wie das verlorene Schaf oder der verlorene Sohn. Ja, wir müssen uns da wirklich damit auseinandersetzen, was es damit auf sich hat. Also auf den ersten Blick ist es ja sehr einfach zu verstehen. Da ist ein Herr und er hat einen Knecht und dieser Knecht muss alles tun, was der Herr sagt und dann ist auch gut. Und dieser Herr, wenn wir das übertragen, dieser Herr ist Jesus und wir sind quasi seine Knechte, denn das ist eindeutig so. In Vers 10 ist die Übertragung auf die Zuhörer, wo es heißt, so sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt. Also in diesem Gleichnis geht es um ein hierarchisches Arbeitsverhältnis, wo der eine dem anderen Anweisungen gibt und die muss der 1:1 umsetzen. Und das war in der Zeit Jesu auch völlig normal. Ja, die reicheren Leute, die hatten ihre Angestellten, die hatten ihre Knechte und die hatten zu tun, was die Bosse da sagen. Und das war völlig in Ordnung und da gab es nichts dran zu rütteln und da mussten die sich auch nicht bedanken oder irgendwie groß was sagen, sondern das gehörte mit dazu. Aus arbeitspsychologischer Sicht ist es natürlich nicht ganz so weise. Denn wir wissen, dass Wertschätzung und auch Dank gegenüber den Untergebenen ein großer Motivationsfaktor ist und auch, dass die Leute gesund bleiben. Aber so war das in der Zeit. Und Jesus sagt, so ist es. Das ist okay. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Da ist ein Herr und sein Knecht. Und der Knecht soll tun, was ihm aufgetragen ist. Und er hat nichts zurückzuerwarten. Also das ist der erste Blick auf das Gleichnis. Jetzt schauen wir mal ein bisschen tiefer rein, was da genau steht. Zuerst nochmal Vers 7. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch. Also selbst wir in unserer Gesellschaft, wo es eigentlich keine Knechte und Mägde mehr gibt in der Schweiz, wir sagen, nee, das würde kein Herr machen. Keiner würde so mit seinem Untergebenen umgehen, bevor der alle Aufgaben erledigt hat, zu sagen, komm, setz dich mal hin und mach eine Pause. Und es ist eigentlich nur eine rhetorische Frage und sie wird auch gar nicht beantwortet. Und doch ist es komisch, dass Jesus genau diesen Vergleich wählt. Dass ein Herr zu seinem Knecht sagt, komm, setz dich hier an den Tisch und iss erst mal was. Und ich glaube, dass Jesus schon einen Hintergedanken hat, warum er dieses Beispiel nimmt. Und wir werden später nochmal drauf kommen. Es hat absolut Sinn, dass Jesus das sagt, aber dazu später mehr. Dann haben wir die Verse 8 und 9 und die sind eigentlich in 4 Worten ausgedrückt. Ich Chef, du nix. Gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Und dann kommt eben Vers sehen, diese Übertragung von Jesus auf seine Jünger und gleichzeitig auch auf uns. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Also, was hat es jetzt wirklich mit dem Gleichnis auf sich? Es beginnt damit, dass Gott der Herr ist und dass wir quasi als seine Knechte, als seine Sklaven, im griechischen Text steht hier Doulos, Sklave, dass wir seine Sklaven sind. Und das macht auch Sinn, dass Gott uns sagen darf, was wir zu tun haben und wir auch daran nicht irgendetwas rumzumägeln haben oder mit Gott zu verhandeln, sondern er weiß es am besten, was zu tun ist. Und dementsprechend sind wir angehalten, seine Gebote und seine Befehle umzusetzen. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns auf der einen Seite zwar gut fühlen, auf der anderen Seite bedeutet es noch nicht, dass Gott kommt und sagt, das hast du aber fein gemacht. Sondern dann sagt er, ihr habt gerade mal das getan, was befohlen war und was ihr zu tun schuldig wart. Das ist die übliche Lesweise dieses Gleichnisses. Und ihr werdet im Internet sehr viele Predigten finden, die jetzt darauf eingehen, wie sehr wir uns unterordnen müssen und wie sehr wir unsere Pflichten im Glauben erfüllen sollen, ohne Dank und Wertschätzung zu fordern. Und der am demütigsten mit dieser Situation umgehen kann, der ist quasi dann der beste Knecht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wenn ich das so lese, bei mir kommt da ein Unbehagen auf. Ich sage, hey, das kann doch nicht sein. Also wenn ich meine Bibel lese, das kann doch nicht sein, dass Gott so hart von mir einfordert und es nichts dafür zurückgibt. Aber ich muss es sagen, man kann das Gleichnis erstmal nicht anders interpretieren. Es ist erstmal so und vielleicht müssen wir uns auch an der Stelle einmal daran erinnern, zum Beispiel an unsere Taufe, als wir gesagt haben, Jesus ist Herr in meinem Leben, deshalb lasse ich mich taufen. Weil Jesus eben Herr in meinem Leben ist, darf er mir alles vorgeben. Und es heißt, er kommt in mein Leben, in jeden Lebensbereich und gibt vor, was für mich richtig und gut ist. Und daran habe ich mich in allererster Linie mal zu halten. Das ist schlicht und ergreifend die Konsequenz dessen, dass ich mich Christ nenne. Ich ordne mich dem Herrn Jesus unter und seinen Geboten und seinen Vorstellungen und seinen Gesetzen. Und da ist auch nichts Schlimmes, Komisches oder Verwerfliches dran. Auch die Apostel bezeichnen sich selbst Knechte Gottes. Petrus, Jakobus, Paulus, sie alle in ihren Briefen bezeichnen sie sich als Knechte Gottes. Wir schauen gerade mal Paulus an im ersten Römerbrief, Römerbrief Kapitel 1, Vers 1. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Es ist okay, ein Knecht zu sein. Da ist nichts Falsches dran, da ist nichts Verwerfliches dran. Das gehört zum Christsein mit dazu. Aber wenn das die einzige Sichtweise unseres Glaubenslebens darstellt, dann fehlt uns das Wesentlichste. Dann gerät unser ganzer Glauben aus einem Gleichgewicht. Denn Gott ist doch nicht nur ein Sklaventreiber, der uns antreibt und uns sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Nein, er ist auch unser liebender Vater im Himmel und wir sind seine Kinder. Und er sagt das nicht nur einmal in der Bibel, dass er uns liebt. Und Jesus erzählt viel mehr Gleichnisse und Geschichten darüber, wie Gott seine Kinder liebt und wie wertschätzend, wie liebevoll, wie dankbar er mit diesen Kindern umgeht. Und jetzt wird es eigentlich kompliziert. Wie ist dann dieses Gleichnis zu verstehen? Und ich glaube, es gibt noch eine zweite Ebene, wie wir das Gleichnis verstehen können. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der ein bisschen tiefer liegt, der ein bisschen vergraben ist und den ich mit euch zusammen entdecken möchte. Und dazu machen wir einen kleinen Ausflug in die Kirchengeschichte. Wer von euch hat schon mal den Namen John Wesley gehört? John Wesley, kann ich mal hören, erzählen? Genau, Super, die meisten kennen ihn. John Wesley, 1703 in England geboren, 15. von 19 Kindern, war später der Gründer der Methodistenkirche. Und mit 17 Jahren verließ er seine Heimatstadt, ging nach Oxford an das Christ College in Oxford und studierte dort Theologie, um dann mit 25 Jahren in seinen Heimatort zurückzukehren und dort als Vikar dann an der Kirche angestellt zu werden. Und John hatte einen Bruder, Charles. Und Charles und zwei Mitstudenten, die auch in Oxford studierten, sie gründeten einen Holy Club. Heilig Club. Ganz ehrlich, so nannten die den. Und sie brachten sehr viel Zeit mit Bibelstudium, mit dem Auseinandersetzen ihres Glaubens. Dort verbrachten sie sehr viel Zeit. Und John Wesley schloss sich nach ein paar Monaten seinem Bruder und den Leuten an. Ich muss vorlesen, was ich da gefunden habe. Sie studierten täglich 3 Stunden das Neue Testament, fasteten 2x in der Woche, besuchten Gefangene, Kranke und Arme und spendeten alles Geld, das sie nicht unbedingt zum Lebensunterhalt brauchten. Die Gruppe wurde wegen ihres methodisch geführten Glaubenslebens Methodisten genannt. Daher kommt der Name Methodisten, weil sie so strukturiert ihren Glauben lebten. Ihr Leben war geprägt von einer strukturierten Frömmigkeit, durchorganisiert. Aber glaubt bloß nicht, dass deshalb John Wesley in einer Glaubensfreiheit war oder das Leben genießen konnte oder Heilsgewissheit hatte. Nein. 1735 bestieg er ein Schiff nach Amerika. Er wollte Missionar in Georgia sein. 2 Jahre fuhr er dorthin, zusammen mit seinem Bruder Charles. Und an Bord war eine Gruppe von deutschen Gläubigen aus der Herrnhuter Brüdergemeine. Und dieses Schiff kam in einen Riesensturm. Und John Wesley schreibt in seinen Memoiren, dass er Panik hatte, dass er Angst hatte und noch mehr Panik und Angst hatte, als er sah, wie die Frauen, die Kinder und die Männer der Herrnhuter Brüdergemeine ruhig Psalmen sangen während des Sturms. Und er spürte, irgendetwas fehlt ihm. Nochmal zusammengefasst, das Leben von John Wesley bis an diese Stelle. Sein Glauben, seine Frömmigkeit, sein Glaubensleben war streng durchstrukturiert. Es war geprägt von Gebet. Die hatten Taschenuhren, die klingelten alle 15 Minuten, dass sie kurz an Jesus dachten. Es war geprägt vom Bibelstudium, vom Gebet, kranke Arme besuchen, großzügig zu spenden. Und als er in den Sturm kommt, merkt er, ich habe keine Heilsgewissheit. Irgendetwas in meinem Leben fehlt mir. Irgendetwas Wesentliches fehlt mir in meinem Leben. Er ging dann zurück nach England, besuchte dann die Londoner Herrnhuter Brüdergemeine. Und dort am 24. Mai 1738, er kann das bis auf 15 Minuten genau feststellen, bekehrte er sich. Hatte er eine Offenbarung darüber, wer Gott ist und was Gott in seinem Leben möchte. Und er erkannte in dem Augenblick, dass es nicht reicht, alles richtig zu machen. Dass es auch nie alles richtig machen kann, sondern er wurde sich seiner eigenen Unvollkommenheit bewusst und es wurde ihm klar, dass Gott ihn trotzdem liebt, dass er trotzdem angenommen ist, dass er trotzdem zu Gott kommen kann, wie er ist. Plötzlich wurde es ihm klar, der Glaube ist ein Geschenk der Gnade. Das hat John Wesley erlebt, der Glaube ist ein Geschenk der Gnade. Und ich glaube, diese Geschichte von John Wesley, die zeigt uns die zweite Ebene dieses Gleichnisses. Die zweite Ebene heißt, es reicht nicht, alles richtig zu machen. Es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr und ich zeige euch, warum ich das glaube. Wir schauen uns nochmal das Ende des Gleichnisses an. Der Knecht hat alles gemacht, was ihm befohlen war. Er hat alle Aufgaben erfüllt. Er hat alles getan, was er zu tun schuldig war und wird dann doch als unnützer Knecht bezeichnet. Ich weiß nicht, ob das euch bei den Malen, wo wir es schon gelesen haben, aufgefallen ist. Er macht alles und wird dann als unnützer Knecht bezeichnet. Alles gemacht, alles getan und doch unnütz. In der Bibel gibt es noch eine zweite Geschichte von einem unnützen Knecht. Die erzähle ich euch ganz kurz, Matthäus 25. Das sind drei Knechte und die bekommen alle Talente von Gott. 5, 3 und 1. Talent, das ist eine Maßeinheit für Silber und sie sollten diese Talente vermehren. Und der mit 5 vermehrt sie und der mit 3 vermehrt sie und der mit 1, der vergräbt, weil er Angst hat. Und am Ende des Gleichnisses steht dort, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich blick's nimmer. Ich blick's absolut nimmer. Da ist dieser Knecht, der nichts macht, der sich weigert, irgendetwas zu tun, der alles vergräbt, was er hat, und der wird als unnützer Knecht bezeichnet. Und dann ist dieser andere Knecht in unserem Gleichnis, der macht alles, der erfüllt alles, der will noch nicht mal einen Dank, der weiß, er hat nichts verdient, er tut es einfach aus Pflichterfüllung und der wird als unnützer Knecht bezeichnet. Was kann ich als Knecht eigentlich machen, um nützlich zu sein? Ich kann alles machen und bin ein unnützer Knecht. Und ich kann nichts machen und ich bin auch ein unnützer Knecht. Und spätestens jetzt sollten wir uns mal Gedanken machen, was müssen wir eigentlich tun, um ein nützlicher Knecht zu sein. Jetzt seid ihr gespannt, gell? Jetzt wisst ihr diese Tiefe und Mühsal der Vorbereitung dieser Predigt. Wie geht man mit so einer Stelle um? Wenn du alles gemacht hast, alle Aufgaben erfüllt, ein guter Christ warst und jetzt Dank und Lob von Gott erwartest, dann ist es Zeit, in dich zu gehen. Wenn du nichts gemacht hast, Angst hast vor Gott und vielleicht von dem, was dir blüht oder darüber, was Gott dir wohl sagen wird, dann ist es Zeit, in dich zu gehen. Es ist Zeit, dass wir vor Gott verstummen. Denn in beiden Fällen sind wir unnütze Knechte. Wir haben so oder so versagt. Wir haben es nicht im Griff. Wir kriegen es nicht auf die Reihe. Es ist alles viel zu wenig, was wir tun könnten. Und wenn wir uns doch irgendwie gut fühlen, dann sollten wir nicht erwarten, dass das vor Gott irgendeine Rolle spielen sollte. Wir sind alles unnütze Knechte, du und ich. Das muss erstmal rein, das muss erstmal verstanden werden, das muss erstmal sitzen. Aber wisst ihr was? Die Botschaft von Jesus Christus ist keine Botschaft der Knechtschaft. Sondern die Botschaft von Jesus Christus ist eine Botschaft der Freiheit. Es geht um Freiheit. Und das überlesen wir in diesem Gleichnis. Wir sind hier in Lukas Kapitel 17 und das Kapitel 17 geht noch ein bisschen weiter. Und in dem nächsten Abschnitt, der nach diesem Gleichnis kommt, da ist Jesus unterwegs und ihm begegnen 10 Aussatzkranke, Leute, die Lepra haben. Und er heilt sie. Er setzt sie frei. Er befreit sie aus der Knechtschaft. Jesus kommt und heilt diese 10 Aussätzige und er gibt ihnen Freiheit und Würde zurück. Leute, die verstoßen waren in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft, die sich verstecken mussten, die in keine Stadt durften, die sich außerhalb der Gemeinschaft aufhalten mussten. Er stellt sie wieder her, er schenkt ihnen Freiheit und Würde. Er entreißt sie dieser Knechtschaft der Krankheit und gibt ihnen ihr Leben zurück. Darum geht's in dem Gleichnis vom Herrn und Knecht. Dass wir die Knechtschaft und die Unfreiheit verlassen. Nicht, dass wir uns anstrengen, weil am Schluss sind wir unnütz. Nicht, dass wir nichts tun, weil am Schluss sind wir unnütz. Sondern, dass wir rauskommen aus dieser Knechtschaft und frei werden. Das ist meines Verstehens her die zweite Ebene in der Auslegung dieses Gleichnisses. Und ich habe noch eine Perle, die ich euch weitergeben möchte. Also die kommt gleich noch, aber Gott möchte dich beschenken. Das ist das größte Geschenk, das er machen kann, dich aus Knechtschaft befreien. Und dafür hat er sich nicht zu schade gehalten, dass er selbst Mensch wurde, um Knecht aller Menschen zu werden und einen schandhaften Kreuzestod zu sterben. Jesus wurde Knecht, damit wir nicht länger Knechte sein müssen. Gott will dich frei machen. Er will dir Freiheit schenken. Und jetzt kommen wir zur letzten Perle in diesem Gleichnis. Wir gucken uns nochmal diesen Vers 7 an, wo ich gesagt habe, ich komme nochmal drauf. Wer aber von euch, der einen Knecht hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm sagen, wenn er vom Feld hereinkommt, komm und leg dich sogleich zum Tisch. Wer ist so ein Herr, der sowas macht? Ich sag's euch, wer das macht. Unser Gott, der Vater im Himmel, der macht es. Der macht es mit dir und mit mir. Obwohl wir es nicht verdient haben, bereitet er uns einen Tisch, obwohl wir Knechte sind. Er setzt uns frei und er verdreht, er verändert diese Rollen, die wir haben. Und damit ich nicht euch irgendeinen Stuss erzähle, zeige ich euch die Bibelstelle dazu in Lukas 12, Vers 36 und 37. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er, der Herr, wird sich umgürten, also einen Schutz anlegen, und sie sich zu Tisch legen lassen, also die Knechte dürfen zum Essen kommen, und er wird hinzutreten und sie bedienen. Wow. Wow. Das sprengt meine Vorstellungskraft, das sprengt mein Denken. Ich bin mal wieder absolut begeistert von diesem Gott, an den ich glaube. Es geht nicht in erster Linie darum, alles richtig zu machen und sich möglichst demütig und hart durchs Glaubensleben zu winden, sondern dieses Gleichnis spricht davon, dass du als Knecht nicht zum Ziel kommst. Aber Jesus befreit dich von Knechtschaft. Er macht dich frei. Er liebt dich. Er befreit uns von unseren Ängsten, auch der Angst, nicht zu genügen. Er befreit uns aus Not, Sorge und Scham. Er hat so viel mehr für uns, als nur irgendein Gesetz zu erfüllen, sondern er hat ein Leben in Freiheit, ein Leben, das so viel besser ist als alles, was die Welt uns bieten kann. Darum geht's. Heute in diesem Gleichnis. Wieder einmal macht Jesus unmissverständlich deutlich, dass wir einen Gott haben, der uns bedingungslos liebt und unser Glaube ist ein Glaube der Gnade. Wir können nur hinstehen und sagen, danke, 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 danke. Danke, wie du uns beschenkst. Wir brauchen nur Ja zu sagen zu diesem Geschenk und annehmen, was Gott für uns hat. Weil Gott, Jesus, er sagt immer wieder Ja zu dir und lädt dich ein, das Leben in Freiheit zu leben und zu genießen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus, es übersteigt mein Denken zu verstehen, was für ein grandioser, wunderbarer Gott du bist. Dass wir nicht gemacht sind, um irgendwelche Gesetze und Regeln in Knechtschaft zu erfüllen, sondern wir sind gemacht, um in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu leben. Herr, und rede du immer wieder zu uns, zu unserem Herzen, dass wir uns annehmen lassen, dass wir das, was uns zurückhält, hinter uns lassen. Und dass wir in die Freiheit kommen, die wir haben, wenn wir an dich glauben, wenn wir erkennen, du liebst uns so, wie ich bin. Du liebst mich so, wie ich bin. Und so bitte ich dich, dass du nachgehst im Gebet, jetzt im Nachdenken über dieses Gleichnis, dass wir wirklich erkennen, Herr, dass wir wunderbar und kostbar gemacht sind und du alles gegeben hast, damit wir in Freiheit leben können. Ich danke dir von Herzen, Jesus. Amen.